danach dann weiter an Professor Thomas Wendeborn am Institut für Sportwissenschaft an der Universität der Bundeswehr München. Vertritt er das Lehrgebiet Sportpädagogik. Dieser Arbeitsbereich, der vertritt sicherlich oder beschäftigt sich vorrangig mit den Digitalisierungsprozessen im Sport. E-Learning ist da ein Stichwort, was man da nennen kann, ein wichtiges Stichwort. Und hier und heute hat Thomas Wendeborn in seinem Impulsreferat aber den E-Sport zwischen Gewinn und Gemeinnützigkeit gestellt. Wenn Sie raufkommen mögen, wäre das prima. Danke.
Vielen Dank. Ja, verstehen Sie mich gut? Ich glaube ja. Sehr geehrte Damen und Herren, meinen Dank für die Einladung verbinde ich mit der erstaunenden Bemerkung, dass die Veranstalter des DLF oder der DLF Sportkonferenz 2019 für sich und ihre Teilnehmerinnen und Teilnehmer offenbar ein hohes Maß an Toleranz und vielleicht sogar Leidensfähigkeit deklarieren. Auch vielleicht für die Zuhörer und die Personen, die im Livestream dabei sind. Dies bezieht sich darauf, dass vermutlich erstmalig im Rahmen dieser Veranstaltung der Impuls einem empirisch arbeitenden Bildungswissenschaftler überlassen wird. Im Vergleich zu Berlin, wo ich im letzten Jahr den Impuls beim ersten German eSports Summit geben durfte, hat sich im unmittelbaren Umfeld des E-Sports vieles verändert, vieles inzwischen erledigt, einiges bleibt unbearbeitet. Deshalb treffen wir uns heute auch hier. Gemäß dem Titel dieses Impulses werde ich im Folgenden in gebotener Kürze einige Veränderungen, Meilensteine sowie Problemfelder im E-Sport benennen und besprechen. Dabei beziehe ich mich auf drei zentrale Themenbereiche. Zum ersten E-Sport, Politik und organisierter Sport. Zweiter Punkt E-Sport und Bildung in der digitalen Welt. Sowie in der dritte Punkt die drängenden Probleme des E-Sports. Diese Felder wurden im Groben so schon benannt. Darauf möchte ich mich beziehen. Erlauben Sie mir direkt zwei provokante Bemerkungen vorab. Zum einen werden E-Sport-Kritiker sich sowohl grundsätzlich jetzt fragen, warum E-Sport überhaupt zum Thema dieser Veranstaltung, also des der DLF Sportkonferenz, Sport mal mit Ausrufezeichen, wird, wo es sich doch den offiziellen Verlautbarungen nach überhaupt gar nicht um Sport handelt. Zweite Feststellung, eben bezüglich des Untertitels dieser Veranstaltung, direkt zwei Feststellungen. Braucht der Sport den E-Sport? Die Antwort lautet nein. Braucht der E-Sport den Sport? Auch die Antwort lautet nein. Damit wäre eigentlich alles gesagt. Allerdings will ich diese Veranstaltung nicht frühzeitig beenden, denn in der Trivialität dieser Aussagen liegt die Krux. Punkt 1. E-Sport, Politik und organisierter Sport. Die Bedingungen und Praxen einer humanen Gesellschaft ändern sich mit den Zeiten und Kulturen. Was der Ausgrenzung und Diskriminierung preisgegeben ist, steht nicht auf ewig fest, sondern hängt von ökonomischen und kulturellen Bedingungen ab. Das lässt sich an dem politischen Umgang mit dem Thema E-Sport gut belegen. Noch 2005 stand die Prüfung des Verbots von Killerspielen explizit im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD. Knapp 15 Jahre später erfolgte in der gleichen politischen Parteienkonstellation mit der Aufnahme von E-Sport in den Koalitionsvertrag offensichtlich eine Kehrtwende. Bedingungen und Praxen einer humanen Gesellschaft ändern sich mit den Zeiten und Kulturen. Offensichtlich ist der E-Sport innerhalb von anderthalb Dekaden gesellschaftsfähig geworden und hat sich vom Schmuddelimage befreit. Mehr noch, der E-Sport wurde vermutlich aufgrund der sprachlichen Analogie direkt bei dem traditionellen Sport verknüpft, jedoch nicht im Abschnitt Sport erwähnt, sondern im Koalitionsvertrag unter dem Punkt Offensive für Bildung, Forschung und Digitalisierung geführt. Diese Scheinheiligkeit hat das Verhältnis zwischen dem Deutschen Olympischen Sportbund, DOSB, und dem ESBD von Anfang an vergiftet und die bekannte Konfliktchronik vorgeprägt. Entsprechend könnte man im juristischen Jargon das Positionspapier des DOSB zum Thema E-Sport als Tatbestand der Notwehr auslegen. Diese wurde nach dem Beschluss der GroKo, E-Sport künftig als eigene Sportart anzuerkennen, notwendig, um den Status quo im Rahmen der gewährten Autonomie des Sports selber darüber entscheiden zu können, was Sport ist und was Sportarten sind, wiederherzustellen sowie den Weg für einen fundierten Diskurs freizumachen. In Auseinandersetzung mit der aktuellen Rechtslage ist die Bundesregierung auf dem Stand, dass der organisierte Sport autonom entscheiden soll, was Sport ist und was nicht. Gesetze können jedoch auch angepasst werden, insofern der politische Wille dazu vorhanden ist. Betrachtet man die Positionierung des DOSB genau, bewegt sich der E-Sport zwischen den Polen der Heilsbringung und des Bedrohlichen. Die Heilsbringung steht dabei für den Modernitätsdiskurs, das Bedrohliche für die Gefahr der digitalen Überformung des traditionellen Sports. Es zeigt sich, dass mittels dieser Stereotype das andere, in dem Fall der E-Sport, in einem primitivistischen Gestus markiert und beschrieben wird, um gleichsam eigene Ängste, Hoffnungen und Obsessionen auf dieses andere zu projizieren und zu reflektieren. Bezugnehmend auf die Selbstbeschreibung des E-Sport durch den ESPD in Deutschland, der sportanthropologische Signaturen als Teil seiner eigenen DNA kennzeichnet, also daher Wettkämpfe, Leistungen, festgelegte Regeln, wird die Bedeutung virtueller Sportarten für die Weiterentwicklung des Sports zwar anerkannt, gleichsam werden dem ESPD auch sportbezogene Dystopien unterstellt, welche die Vorbehalte des DOSB gegenüber der digitalen Überformung des Sports, also der eigenen Sache, offenlegen. Dabei ist festzuhalten, dass egal wie viel digitaler unsere Gesellschaft noch wird, der traditionelle Sport wird seine Deutungshoheit in Bezug auf unmittelbares, authentisches, körperbezogenes Handeln vorerst nicht verlieren. Es ist jedoch zu beobachten, dass der menschliche Körper respektive der sich bewegende Mensch im Sinne der von Spreen beschriebenen Upgrade-Kultur, daher das Prinzip der permanenten Verbesserung, der nie abgeschlossenen Steigerung als Wesenskern des modernen Sports, einmal mehr zum umkämpften Diskurs und Praxisfeld von DOSB und ESPD wird. Mitnichten, und das möchte ich nochmal ausdrücklich betonen, will der ESPD jedoch die DNA des Sports digital verwässern, um am Ende Bedingungen von Sport in Frage zu stellen. Stichwort des Kollegen aus Baden-Württemberg: Sport geht auch ohne Schwitzen. Dahinter stecken vielmehr zwei zentrale Strategien, die in den vergangenen 12 Monaten mehr und mehr deutlich wurden. Zum einen politisch-ökonomische Interessen, die sich in einer mehr oder weniger geplanten und gemeinsam nach außen gekehrten PR-Strategie des ESPD und des Game e.V. niederschlagen. Zur Abwehr der Forderung des ESPD, E-Sport als Sportart anzuerkennen, bedient sich der DOSB jedoch eines künstlichen Zerrbilds des E-Sports, welches mittels Aschenputtel-Operator in zwei unterschiedliche Kröpfchen aussortiert. Es wurde bereits gesagt, elektronische Sportartensimulationen, daher virtuelle Sportarten, und E-Gaming, also virtuelle Spiel- und Wettkampfformen. Das mag für die sportorganisationale Behandlung des E-Sport nützlich sein, hat letztlich aber nichts mit der Realität zu tun. Man könnte abkürzen und sagen, organisierter Sport und E-Sport passen irgendwie noch nicht zusammen. Ohnehin ist nur ein Bruchteil der E-Sport-Community in sportbezogenen Spieletiteln unterwegs. Zum anderen, und das ist der zweite Punkt, wird ein weiter gesetzlich nicht eindeutig definierter und abgrenzbarer Sportbegriff als Einfallstor genutzt, um Negativkonnotationen des E-Sport, Bewegungsarmut, motorische Defizite, Spielsucht, Gewalt, mit dem nach wie vor positiv besetzten Sportbegriff, trotz Doping, trotz Wettbetrug und weiteren Problemen im traditionellen Sport, versucht wird gleichzusetzen. Das ist natürlich clevere PR und nachvollziehbar, hat sich aber eben nicht als sinnvoll in Bezug auf die eigene Marke E-Sport in Deutschland erwiesen. Entsprechend dieser Ausführung muss die Kardinalfrage, ob E-Sport als Sport gilt, präzisiert werden. In welchem Kontext wird E-Sport zu Sport? Da die Kodifizierung von Sport auf Ebene der Organisationen stattfindet, die ihn inszenieren, veranstalten, fördern und weiterentwickeln, ist die in der Koalitionsvereinbarung von CDU, CSU und SPD getroffene Forderung, E-Sport künftig vollständig als eigene Sportart mit Vereins- und Verbandsrecht anzuerkennen und bei der Schaffung einer olympischen Perspektive zu unterstützen, quasi bedeutungslos. Spätestens seitdem sich der DOSB positioniert hat und sich die Abgeordneten entsprechender Parteien im Sportausschuss nicht mehr an das Zustandekommen der Formulierung im Koalitionsvertrag erinnern konnten, O-Ton, ich war dabei, wir haben das ja nicht reingeschrieben, reflektiert auch das der ESPD für sich. In der Folge handelt er jedoch reziprok zu anderen gesellschaftlichen Organisationen. Während beispielsweise das Bildungswesen erhebliche Schwierigkeiten bei der Umsetzung der 2009 ratifizierten UN-Behindertenrechtskonvention und der Schaffung inklusiver Kulturen, der Etablierung inklusiver Strukturen sowie der Entwicklung inklusiver Praktiken hat, geht der ESPD offensiv mit der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen um. Das kann man positiv sehen und anerkennen. Gleichzeitig aber auch kritisieren, dass hier ein weiteres Thema zum Vehikel für die Ideen des ESPD und der Verbreitung des E-Sport instrumentalisiert wird. Zweiter Punkt: E-Sport und Bildung in der digitalen Welt. Beinahe einstimmig wird E-Sport als ein wesentlicher Teil der modernen Jugend- und Alltagskultur identifiziert und darauf aufbauend eine Vielzahl von Anknüpfungs- und Entwicklungsmöglichkeiten für unterschiedliche gesellschaftliche Teilbereiche suggeriert. Schnell lassen sich Brücken schlagen zu den Herausforderungen, die sich im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung ergeben. Dabei stehen mit Blick auf die primäre Zielgruppe des E-Sport vor allem Fragen nach den Kompetenzen von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Raum, die es braucht, um künftigen Anforderungen in einer digitalen Welt gewachsen zu sein. Denn wir leben in einer zunehmend digitalisierten Welt, in der das Leben und Handeln von Kindern und Jugendlichen durch digitale bzw. virtuelle Welten immer stärker beeinflusst wird. Übrigens auch von international agierenden Großkonzernen. Eine Teilmenge dieser Digitalisierungs- und Technisierungsprozesse im Kindes- und Jugendalter ist die veränderte Partizipation digitaler Spiele, insbesondere seit der Jahrtausendwende. Insofern teile ich auch die Position zum E-Sport von Peter Lemke, der heute unter uns ist, der den E-Sport eher zum Thema des Spiels zuordnet als dem Thema Sport. Die Digitalisierung, welche neben der Sesshaftwerdung durch Ackerbau und Viehzucht sowie durch die industrielle Revolution als dritte Zäsur in der zivilisierten Menschheitsgeschichte gesehen wird, ist nicht nur eine Generationenfrage, sondern betrifft alle Altersgruppen. Während sich die älteren, vermeintlich technikfernen Menschen immer mehr in den für sie nutzbringenden Medien annähern, lassen sich bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen gegenläufige Trends beobachten. Dazu gibt es eine Reihe von Studien. Demnach sind Kinder und Jugendliche, die mit Smartphones, Konsolen, Internet und sozialen Netzwerken aufwachsen, nicht selbstverständlich in der Lage, auch entsprechend kritisch und vielseitig kreativ mit diesen umzugehen, sowie eigenständig mit dem Computer zu arbeiten oder Präsentationen und Dokumente zu erstellen. Digitale Bildungsoffensiven, und da gibt es eine Menge von, respektive der Umgang mit dem Thema Digitalität, kranken jedoch daran, dass die Ziele vage bleiben und lediglich der Umgang mit den Technologien, der für die jüngere Generation ohnehin selbstverständlich ist, in den Mittelpunkt rückt. Dies ist auch beim ESPD zu beobachten, der in den vergangenen 1,5 Jahren die Auferstehung des E-Sport in der Bundesrepublik und über die Grenzen hinaus medial inszeniert hat. Einen Teil dieser Inszenierung, und das wurde unter anderem mehrfach weitestgehend unreflektiert von der für Digitalisierung zuständigen Staatsministerin übernommen, stellt der ESPD auf den beschriebenen digitalen Kompetenzerwerb ab. Er rekurriert dabei auf die technischen Kenntnisse im Bereich der Netzwerkadministration und des IT-Supports, die sich im Zuge des E-Sport ergeben und für die Berufsvorbereitung neue Chancen eröffnen. Weiterhin wird betont, dass sich die Gamer durch den Erwerb digitaler Kompetenzen in stärkerem Maße als die Nicht-Gamer auf die Erfordernisse einer digitalen Wirklichkeit vorbereiten können. Das kann man sich natürlich wünschen, und sicherlich gibt es verschiedene Effekte, wenn Kinder und Jugendliche über einen spielerischen Zugang frühzeitig mit unterschiedlichen Informationstechnologien vertraut gemacht werden. Es fehlt jedoch bisher gänzlich an belastbarer Evidenz und Belegen, dass digitale Kompetenzen, die im Rahmen der sogenannten digitalen Transformation der Gesellschaft an Bedeutung gewinnen, also Umgang mit Algorithmen, künstliche Intelligenz, Maschinenlernen, Cyberkriminalität und so weiter, und deren Steuerung und die Einordnung der erzeugten Phänomene durch die Beschäftigung mit E-Sport in irgendeiner Art und Weise verbessert werden. Eine sich in Bezug auf Digitalisierung ergebende E-Sport-Rendite ist aktuell damit nicht erkennbar und auch nicht belegbar. Der ESPD geht mit diesem Sachverhalt offen um und hat sich zum Beispiel die Professionalisierung der Trainerinnen und Trainer über die Entwicklung eines Laienbildungssystems sowie die Stärkung der Strukturen im Breitensportbereich zur Aufgabe gestellt, ähnlich wie der DOSB. Mit der Frage der Gemeinnützigkeit abseits rechtlicher Auseinandersetzungen gilt es, sich im besten Sinne des Wortes Gemeinwohl deutlicher hinsichtlich drängender Probleme in der primären Zielgruppe zu positionieren. Ich habe es schon angedeutet, Übergewicht, Adipositas, Bewegungsmangel, Verinselung der Lebensräume, übermäßiger Medienkonsum, Spielsucht, Gewalt, um nur einige zu nennen. Jeder einzelne der handelnden Akteure im Feld des E-Sport muss sich darüber Gedanken machen und dies auch offen kommunizieren, welche Impulse er in Bezug auf gesellschaftliche Problemlagen setzen möchte und dies im besten Fall auch durch empirische Evidenz untersetzen. Seitens des ESPD gibt es dazu eine Positionierung. In der Games-Branche ist dies bisher noch sehr reduziert bzw. gar nicht erfolgt und auch nicht erkennbar. Sodass wir zum dritten und letzten Punkt kommen, die drängenden Probleme des E-Sport. Ich erachte es als dringend geboten, dass sich in der Gamer-Szene und dem ESPD ein reflexives Verhältnis zur eigenen Spieltätigkeit wie auch zur gewinnorientierten Spielebranche entwickelt. Der Diskurs über den pädagogischen und sportlichen Wert und die soziale Offenheit der verschiedenen Spieletitel ist mit institutioneller Verbindlichkeit zu prüfen. Bisherige Instanzen, wie zum Beispiel der Jugendmedienstaatsvertrag sowie die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle, USK, sind gegebenenfalls mit höheren Ansprüchen und genaueren Kriterien zu versehen. Die aktuellen Entwicklungen im ESBD, welche die Etablierung eines Laienbildungssystems betreffen, mit der Erstellung entsprechender Materialien einhergehen und in die Organisation von Trainerfortbildung münden, können hinsichtlich der Steigerung des Professionalisierungsgrades der handelnden Akteure durchaus positiv bewertet werden. Diese Ausbildungsstandards können einen wesentlichen Beitrag zur Versachlichung der Diskussion leisten, die momentan nach wie vor von ideologischen Vorannahmen und auch Ablehnungen gegenüber dem ESBD sowie dem E-Sport geprägt sind. Auf die Frage, ob E-Sport von den Stakeholdern als Sportart anzusehen ist, gibt sie natürlich keine Antwort. Versucht man, die drängenden Probleme des E-Sports zusammenzufassen, lassen sich folgende Punkte nennen, die den ESBD mittel- und unmittelbar betreffen. Diese Auswahl löst natürlich keinesfalls den Anspruch auf Vollständigkeit ein. Wir haben hier zum ersten eben Betrug, Unfairness und Sicherheitslücken im E-Sport, sowohl online als auch bei Live-Turnieren, als auch bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten. Stichwort 200 Millionen Accounts bei Fortnite. Zweiter Punkt, Stigmatisierung, Diskriminierung, Diversity. Dritter Punkt, fragwürdige Form der Kommerzialisierung und Abhängigkeit. 80% des globalen Spieleumsatzes werden von gerade einmal 25% oder 25 Aktiengesellschaften erwirtschaftet. Allen voran ist Tencent. Diese 25 Firmen entscheiden darüber, was entwickelt und gespielt wird. Plattformen, Geschäftsmodelle, Genres und Budgets. Der Kapitalmarkt hat die Videospielindustrie fest im Griff, auch in Deutschland. Parallel schrumpft die Zahl der verbliebenen unabhängigen Studios von Quartal zu Quartal, ebenso wie der ohnehin überschaubare Einfluss der Konsumenten. Vierter Punkt, Auseinandersetzung mit politischem Opportunismus. Zwischen Koalitionsvertrag, realiter Parteiprogramme und tatsächlicher Förderungswilligkeit entstand das ordnungspolitische Dilemma, in dem sich der ESBD versucht zu positionieren und das er ja auch ein Stück weit mitgestaltet hat, das muss man auch an der Stelle sagen. Dabei müssen gesellschaftliche Forderungen an den organisierten E-Sport mit dem Zugang zu finanziellen Förderungen korrespondieren. Man kann nicht nur fordern, man muss auch fördern. Fünfter Punkt, Infantilisierung, Jugendschutz und Gewaltdarstellung. Wie kann sichergestellt werden, dass Spieletitel nur von denjenigen gespielt werden, für die sie auch freigegeben sind? Das ist eine Frage, die vor allem die primäre Sozialisationsinstanz, daher die Eltern, beantworten müssen. Sechster Punkt, strategische Passungsverhältnisse. Klappern gehört natürlich zum Handwerk, jedoch muss die PR zum Organisationsgrad passen. Wir reden hier über 40 Mitgliedschaften beim ESBD. Er fordert gleichsam die Diskussion um auf Augenhöhe mit dem DOSB. Da entsteht natürlich ein Missverhältnis, was irgendwie zu überwinden ist. Eben trotz eines sehr geringen Organisationsgrades des ESBD ist anzuerkennen, dass er als selbsternannter verbandlicher Vertreter des organisierten E-Sport eine klare Steuerungsfunktion übernommen hat, die es erforderlich macht, gesellschaftliche Entwicklungen, Interessen, externe Anspruchsgruppen sowie politische Strömungen aufzunehmen und bei der Umsetzung der eigenen Maßnahmen zu berücksichtigen. Nur so kann es gelingen, einem E-Sport made in Germany den eigenen Stempel aufzudrücken. Auch wenn diese Prägungen, und das muss man auch zur Kenntnis nehmen, außerhalb des organisierten Sports und vermutlich auch nicht im Kontext von Inklusion zu verorten sind. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus